Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 9. Oktober 2025 geht es um die Grimmwelt und das Weltdokumentenerbe. Bei uns zu Gast ist heute Jan Sauerwald. Für Sie am Mikro Mialin Böhme und Klaus Scharke. Hallo Herr Sauerwald, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo, wie schön, dass ich Sie besuchen darf heute.
10 Jahre Grimmwelt, 20 Jahre Weltdokumentenerbe und die aktuelle Ausstellung Ich, das Tier. 3 gewichtige Themen, über die wir heute sprechen wollen. Einsteigen möchten wir mit der aktuellen Ausstellung. Wieso beschäftigt sich die Grimmwelt im Jubiläumsjahr ausgerechnet mit Tieren?
Ja, das hat viele Gründe. Also erstmal lieben wir Tiere natürlich. Das ist ja klar. Also Tiere sind umgeben uns und sind unsere Haustiere und sind in der Stadt. Und wir haben Wildtiere in der Stadt und siehe da, wir haben auch Tiere im Märchen, also unserem Hauptthema in der Grimmwelt. Also da sind sie dann auch und umgeben uns auch. Und wir haben ja schon viele Ausstellungen in der Grimmwelt gemacht über mit Märchenthemen, der 8. Zwerg zum Beispiel. Das war über diesen Zwerg, den keiner kennt. Man kennt ja immer nur 7 Zwerge, aber es gibt ja den 8., wusste keiner vorher, haben wir eine Ausstellung drüber gemacht. Oder das Imaginarium vor 2 Jahren, da ging es um ziemlich wilde tschechische Tiere und Puppen, Marionettentheater. Das war eine wild bevölkerte Ausstellung mit vielen Tieren. Und ja, da haben wir überlegt im Jubiläumsjahr, was können wir da für ein besonderes Thema angucken. 10 Jahre Grimmwelt, da muss man was Besonderes machen. Also haben wir gedacht, wir gucken mal, was mit den Tieren im Märchen eigentlich so los ist und was passiert mit den Tieren im Märchen in der heutigen Zeit. Siehe da, sie sind auf einmal im Comic angekommen und da bevölkern sie ganze Städte. Also Entenhausen kennt natürlich jeder oder jede. Das ist unheimlich populär und unheimlich bekannt. Es werden irgendwie pro Ausgabe immer noch über 117.000 lustige Taschenbücher verkauft in Deutschland. Also das beschäftigt immer noch viele Menschen, diese Welt. Und wir fanden das Thema auch deswegen toll, weil wir mal etwas genauer hingucken wollten, was ist denn das für ein Tier im Märchen und was ist das für ein Tier im Comic? Und das ist eben, die Ausstellung trägt ja den Titel Ich, das Tier. Also und was hat das mit uns zu tun eigentlich? Der Untertitel ist vom bösen Wolf bis Donald Duck. Und dieses Ich, das Tier, also dieses, was von uns in diesem Tier steckt, das ist eben ein so spannendes Thema, weil da geht es ja um den Anthropomorphismus, ein Kulturphänomen, also nicht erschreckend, das Wort klingt erstmal wie ein Monstrum, aber es geht einfach nur um Anthropo, das ist der Mensch, und Morph, das ist die Form, aus dem Altgriechischen übersetzt. Und das sagt einfach, wir vermenschlichen uns in Tierwesen. Also wir geben so etwas menschliche Eigenschaft in diese Tiere. Und das beginnt eben schon bei Aesop, also ungefähr 600 bis 500 vor Christus. Also da werden die ersten Fabeln erzählt mit Tieren, die ganz eindeutig sprechen können und menschliche Eigenschaften haben. Und dann geht das in Frankreich weiter im 18. Jahrhundert mit La Fontaine, der Fabeln erzählt hat. Und dann kommen die ganzen Märchenerzähler und die Grimms unter anderem auch. Und da kennen wir dann auf einmal den Butt, den Froschkönig, die Bremer Stadtmusikanten. Und wir haben es eben durch diese Frage, was macht das eigentlich mit uns und was ist das eigentlich, wenn wir uns in so Tiere begeben mit unseren Menschenwesen, mit unseren Eigenschaften, das haben wir uns halt dann eben auch sehr gerne im Comic angeguckt, weil da gibt es eine irre Entwicklung und das befreit diese Tierwesen unheimlich. Bei den Märchen ist es immer noch sehr moralisch und gut und böse und diese Rollen sind sehr, sehr klar verteilt. Und wenn ich den verzauberten Frosch an die Wand schmeiße, wie das die Prinzessin tut, dann wird es halt auch ein Prinz, also der verwandelt sich dann. Und im Comic ist das halt noch viel wilder. Also das Comic hat diese vermenschlichten Tierwesen im Grunde befreit. Und das fanden wir ein irre spannendes Thema für das Jubiläumsjahr. Und deswegen haben wir uns diesem Thema eben in dieser Sonderausstellung Ich, das Tier gewidmet, die auch noch bis zum 12. April nächsten Jahres in der Grimmwelt zu sehen sein wird und zu der es einen umfassenden Katalog gibt.
Okay, wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt zur Grimmwelt komme? Was erwartet mich in dieser Ausstellung?
Da erwartet sie erstmal über 270 Kunstwerke, Kunstwerk heißt in dem Fall Comiczeichnungen, die natürlich sehr kleinteilig sind. Viele sind eben kleiner als im Original gedruckt, manche auch nicht. Also da erwartet mich zum Beispiel Garfield. Garfield, den kennen wir ja auch alle. Das ist ja irgendwie eine irre Figur, so ein richtig fieser, zynischer, verfressener, hedonistischer Kater. Eigentlich ein wirklich unfreundliches Tier, den will man eigentlich nicht zu Hause haben. Jetzt hat ihn dieser Comiczeichner, dessen zu dem er gehört, wo er wohnt, der von Jim Davis, dem Erfinder und Zeichner, geschaffen wurde, der beherbergt Garfield jetzt und Garfield tyrannisiert den eigentlich den ganzen Tag und er frisst ihm die Lasagne weg und er drangsaliert den Hund Odie und das ist wirklich eine verzweifelte Zweckgemeinschaft da und trotzdem halten sie ja zusammen und leben auch weiter miteinander. Und Garfield ist zum Beispiel eine der Figuren, die in der Ausstellung getroffen werden kann. Dann haben wir natürlich Karl Barks, den großen Donald Duck-Erfinder, der für Disney den Film, also es war ja alles im Film vorhanden, diese ganze Welt von Disney, also vor allem Mickey Mouse und Donald Duck, mehr Figuren gab es da eigentlich erstmal noch nicht, Minnie Mouse gab es noch und das wurde ja dann von Karl Barks sozusagen in den Comic übersetzt. Und der hat im Grunde diesen ganzen Kosmos erfunden, dieses wirklich tollpatschigen, völlig unbegabten, aber auch Pechvogels Donald Duck, der von seinem frühkapitalistischen Onkel Dagobert ausgebeutet wird, also auch eine gehörige Portion Gesellschaftskritik, das vergisst man heute manchmal so ein bisschen, weil die ja auch so harmlos daherkommen, diese lustigen Taschenbücher, aber zu Beginn dieser Reise in diesen Kosmos Entenhausen, da ist ja, also dieser Dagobert Duck ist ja wirklich auch ein wirklich übler Kapitalist, der da seinen Neffen eben ausbeutet. Also diese ganzen Figuren trifft man dort. Man trifft aber auch aktuelle Figuren. Wir haben eine wunderbare deutsche Zeichnerin, die wir jetzt auch im November in die Grimmwelt einladen. Josephine Mark mit dem großartigen Comic Trip mit Tropf. Und Josephine Mark beschreibt dort ein Häschen, das sich mit einem Wolf im Waldkrankenhaus befreundet, weil es ihm das Leben rettet, selber aber eine Chemotherapie durchläuft. Und dieser Wolf, der steht diesem Häschen dann zur Seite. Also auch sehr ernste Themen werden im Comic über das Tierische oder über diesen Move, dass wir so in die Tiere hineinschlüpfen, verarbeitet. Das kann man da, also diese Figuren kann man dort alle treffen und kennenlernen und auch wiederentdecken, auch auf ganz andere Art und Weise, weil diese Zeichnungen, diese Comic-Originalseiten, die wir da ausstellen, die sind unglaublich künstlerisch. Also eine Originalseite von Karl Barks ist einfach fantastisch.
Ja, jetzt hatten Sie davon gesprochen, dass die Bilder oder auch allein die Comics meistens auch eine Botschaft übermitteln und auch sehr wichtige Themen ansprechen. Inwiefern übermitteln die Bilder ihre Botschaft? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das kann man sich unterschiedlich vorstellen. Also erstmal zeigen wir in der Ausstellung, um da nochmal kurz drauf hinzuweisen, so eine Art Geschichte dieses Comics auch. Also oder des Comics an sich, weil wir zeigen eben auch den Bilderbogen des 19. Jahrhunderts. Das waren einseitige Zeichnungen, die wie noch ohne Sprechblasen Geschichten erzählt haben, unter anderem auch Märchen. Eine ganz populäre Figur des Bilderbogens ist Wilhelm Busch. Also auch so ein, es wird ja oft gefragt, war das eigentlich ein Comiczeichner? Nein, war Wilhelm Busch nicht, aber es ist so eine Art Vorform. Also wir zeigen, wie das Comic populär wurde. Dann gab es ja in den amerikanischen Zeitschriften, Tageszeitungen des 19., beginnenden, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts immer diese Tagesstreifen, also Comic Strips, also ein Streifen pro Tag. Die haben Millionen von Menschen gelesen, das machen wir uns heute gar nicht deutlich. Das war eine, diese Zeitungen von Hearst und Pulitzer in New York, die hatten Millionen Auflagen, ja. Und das haben jeden Tag Millionen Menschen gelesen und geliebt. Die haben deswegen unter anderem auch diese Zeitschriften gekauft. Das erzählen wir auch, diese Geschichte. Wir jetzt gucken uns die ganzen Zeichner und Zeichnerinnen an. Also wir stellen auch Persönliches vor. Also die Zeichner und Zeichnerinnen hinter den Comics. Und es gibt halt auch sehr politische Botschaften. Ich habe jetzt schon, und gesellschaftliche, ich habe jetzt schon erzählt von Karl Barks und der ja sehr bekannten Figur Dagobert Duck. Irgendwie will man ja reich sein, aber man will auf keinen Fall so sein wie er. Aber auch, es gibt auch die von Walt Kelly, die tolle Comicfigur Pogo, die ist hier gar nicht so bekannt. Und Walt Kelly hat auch tagesaktuelle politische Themen aufgegriffen in seinen Comics. Also wir können dort Strips sehen mit Ronald Reagan als Figur oder Khrushchev und Fidel Castro. Also das sind politische Figuren. Und dann gibt es auch tolle Ausflüge in den deutschen Comic, also Ralf König mit seinem Comic Steh auf, Männchen. Da erlebt man im Grunde die Entwicklung des Homo sapiens, wie er vom Baum klettert, also der Affe sich zum Menschen entwickelt und das auch äußerst lustig und kritisch hinterfragt. Also es gibt ganz viele Themen, die in der Ausstellung angesprochen werden.
Ja, ich finde es auch schön, dass die Geschichte der Comics auch nochmal mitgezeigt wird und auch diese Zeitungsausschnitte finde ich sehr interessant, da ich früher auch immer die Comics mehr durchgelesen habe. Genau, und wie werden diese Zeichnungen kontextualisiert? Also wie wird drumherum noch etwas gezeigt in der Ausstellung?
Ja, wir zeigen also immer eine bestimmte Auswahl pro Zeichnerin und Zeichner von wirklich großartigen Strips und Originalen. Und wir zeigen aber auch in Texten, geben wir sehr viel Hintergrundinformationen. Wir haben eine Rätselspur, das machen wir eigentlich immer zu unseren Sonderausstellungen für Kinder und Jugendliche. Und da sind wir total happy und stolz drauf. Da haben wir eine der großartigsten deutschen Comiczeichnerinnen und Illustratorinnen für gewonnen, Nadine Redlich. Sie ist unglaublich. Nadine Redlich ist wirklich fantastisch, ist hier bei Rotopol. Und die hat für uns die Rätselspur gemacht und verschiedene Stationen in der Ausstellung. Man kann sich auch verkleiden als Tier. Das machen natürlich die Familien und Kinder sehr gerne und kann dann auch Fotos machen. Und man kann, und das fanden wir auch ein ganz spannendes Thema, wir haben 10 Expertinnen und Experten interviewt per Zoom-Call. Das hat Hanna-Leonie Prinzler für uns gemacht, eine Künstlerin, mit der wir schon öfter zusammengearbeitet haben, eine Filmemacherin. Und da haben wir zum Beispiel ein Mädchen interviewt, ein Kind. Da haben wir die Comiczeichnerin Josephine Mark interviewt zu ihrem Comic und zu ihrer Einstellung zu Comics und zu der Frage, wie das mit den Tieren in ihrem Comic eigentlich funktioniert. Und da haben wir aber auch zum Beispiel Dirk Ehlert interviewt. Das ist der Wildtierbeauftragte des Landes Berlin. Und der kennt sich natürlich unheimlich gut aus mit Wildtieren in der Stadt und wie wir mit Tieren so zusammenleben. Also auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn der Mensch auf das Wildtier in der Stadt trifft oder auf diese Kulturräume Tier und Mensch sich überkreuzen? Also Human-Animal Studies ist natürlich auch ein Stichwort. Was ist heute mit den ganzen Anthropomorphismen im Netz? Also wenn wir zum Beispiel Videos von Tieren drehen, die laufen dann auf TikTok und so weiter, auf diesen ganzen sozialen Plattformen und dann tun wir so, als wären das eigentlich, hätten die menschliche Eigenschaften. Das gibt es ja total oft, ne? Also, dass man sowas auf die, im Grunde, das Phänomen finden wir überall. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie Pooh der Bär?
Ja.
Ja? Was ist da los? Das ist ein Kuscheltierpark, der ist vermenschlicht, ja? Was erleben wir da? Im Grunde alle Schrullen, die man und psychischen Ticks, die man sich so vorstellen kann. Also, das ist einfach ein super spannendes Thema.
Ja, weil Sie jetzt gerade auf Pooh der Bär zu sprechen kamen. Sie hatten eben die Rätselspur für die Kinder und Jugendliche erwähnt. Mhm. Was ist diese Rätselspur?
Die Rätselspur ist eigentlich ein Tool, wie so ein Werkzeug. Das geben wir an die Kinder und Jugendlichen heraus, meistens mit Unterstützung eines Förderers, also hier der Fiesler Stiftung aus Kassel. Und das können Sie sich dann mitnehmen. Das ist dann gestaltet von einer Künstlerin. Oft sind das Illustratoren auch aus Kassel oder mit einem Standbein in Kassel, Nadine Redlich, Rotopol Verlag. Und mit diesem Tool, Werkzeug sozusagen, kann man durch die Ausstellung gehen und dann verschiedene Aufgaben und Rätsel und Quiz-Situationen lösen, sodass in einer Ausstellung, die eigentlich für Erwachsene und Kinder und Jugendliche geeignet ist, doch für Kinder auch noch was Besonderes geboten wird.
Ja, das ist schön, dass es dann für Kinder auch zugänglich wird. Genau, Sie hatten eben auch noch erwähnt, dass nebenbei auch Interviews mit Comiczeichnerinnen und Zeichnern geführt wurden. Gibt es daneben auch noch andere Begleitveranstaltungen der Ausstellung?
Ja, wir machen jetzt im Herbstprogramm der Herbstferien gibt es einen Comic-Workshop, der ist aber leider schon ausgebucht. Das ist so ein Ferienprogramm. Wir machen eben, im November kommt eben Josephine Mark zu einer Comiclesung. Im nächsten Jahr kommt dann Dirk Ehlert auch nach Kassel. Da wird es sicher auch um die Frage mit den Waschbären gehen. Ja, in dieser Stadt gibt es ja mehr Waschbären als Menschen, habe ich mal gehört. Also das Begleitprogramm zur Ausstellung liefert dann auch noch einige Themenschwerpunkte so in Veranstaltungsformaten. Und dann gibt es natürlich Führungen durch die Ausstellung.
Welche Themenschwerpunkte sind das dann?
Ja, wie jetzt schon gesagt, zum Beispiel die Fragestellung, was passiert, wenn der Mensch auf das Tier trifft im städtischen und urbanen Raum? Also wie kommen die so zusammen? Ne? Das ist ja nicht unproblematisch.
Ja.
Und vielleicht jetzt hier aus dem Background, aus dem Technikraum, die Frage, wenn wir haben schon über verschiedene Zielgruppen gesprochen, ne? Also Sie haben die Eltern angesprochen, Sie haben die Kinder angesprochen. Eine wichtige Zielgruppe im Museum sind die Jugendlichen, die ich vielleicht nochmal anders adressieren muss. Und also wie, ich sag mal, vielleicht eher auch die generelle Frage, die sich ja in dieser Ausstellung auch artikulieren dürfte. Wie geht die Grimmwelt konzeptionell damit um, eben genau diese große Bandbreite von Menschen zu erreichen, damit die Ausstellung für alle etwas bereithält, ja, was sie irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes mit nach Hause, oder nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern was sie mit nach Hause nehmen können im Kopf oder bei der Rätselspur natürlich dann halt auch physisch?
Ja. Gute Frage. Vielen Dank. Also finde ich, habe ich gleich ein super Beispiel vom letzten Wochenende. Da war der bundesweite Manga Day. Das ist eine Veranstaltung, da können Sie als Institution mitmachen. Da wären wir im Grunde nie drauf gekommen als Grimmwelt. Klar, es gibt auch Mangas über die Grimms. Die haben wir jetzt nicht herausgegeben. Aber da haben wir mitgemacht, und zwar mit der Aktion, jeder, der als Tier verkleidet kam, der durfte umsonst in die Ausstellung. Und siehe da, sind über 30 Leute gekommen. Hätte ich nie gedacht. Total toll. Also, weil klar, wir machen ja auch Themen wie jetzt eine Comic-Ausstellung, auch um neue Gruppen fürs Museum. Ich meine, wir sind kein Museum, muss man dazu sagen. Die Grimmwelt ist ein Ausstellungshaus, weil wir keine eigene Sammlung haben. Die gehört ja der Stadt Kassel, die Sammlung, die wir ausstellen. Also, um auch Leute ins Ausstellungshaus zu bekommen, die jetzt da normalerweise nicht hingehen und die jetzt vielleicht auch die Grimms Märchen jetzt nicht mehr unbedingt so ständig parat haben. Also ich würde mal sagen, ab einem bestimmten Alter liest man jetzt Märchen, vor allem dann, wenn man ein besonderes Interesse an Märchen hat. In der Kindheit ist jeder oder jede noch mit Märchen konfrontiert. Im Kindergarten geht's los. In Kassel und Nordhessen sowieso, würde ich mal behaupten. Und wir wollen diese Leute natürlich gerne ins Haus holen. Und deswegen machen wir natürlich solche Formate auch wie Comic-Ausstellungen, aber natürlich auch, weil uns das Thema einfach wahnsinnig interessiert, ne? Und weil man mit diesem Thema einfach ganz viel zeigen kann, zu diesem Themenumfeld Anthropomorphismus, und dann ist man ja auch wieder mit bei unserem Kernthema, den Märchen. Und dieser Manga Day zum Beispiel war eine Aktion, die haben wir gemacht, weil wir gedacht haben, dann kommen auf jeden Fall mal ein paar Jugendliche in die Grimmwelt, und hat total gut funktioniert.
Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen aktuellen Einblick zu der Ausstellung. Und wir gönnen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und uns, eine kurze musikalische Pause und sind dann gleich wieder für Sie da. Ja, willkommen zum Stadtlabor zurück. Unser Thema heute, die Grimmwelt. 10 Jahre Grimmwelt, die aktuelle Ausstellung und dann auch noch das Thema 20 Jahre Weltdokumentenerbe. Und Jan Sauerwald, der Leiter der Grimmwelt, ist heute hier bei uns zu Gast. Und ich gebe wieder an Mia Lim-Böhme mit der nächsten Frage.
Sie haben vor unserer kleinen Pause die Grimmwelt als Ausstellungshaus bezeichnet. Dieses Ausstellungshaus feiert seinen 10. Geburtstag. Herr Sauerwald, jetzt bildet die ultimative Lobhudelei zur Grimmwelt.
Ja, gerne, gerne, gerne. Die Grimmwelt ist eigentlich ein Haus für die Stadtgesellschaft gebaut. Mit herausragender Architektur, einem begehbaren Dach, da kann man machen, was, so ziemlich alles, was man will, also nicht alles natürlich, also kein Feuerwerk abbrennen, keine Flaschen auf den Boden schmeißen, keine Scherbenpartys, was weiß ich. Man kann da aber eine Menge machen, Yoga, Hochzeitsfotos, wir haben eine Tischtennisplatte aufgestellt, also das größte begehbare Dach eines Ausstellungshauses in Europa, über 2000 Quadratmeter, Top-Lage, großartiger Blick auf die Südstadt, auf die Aue, auf die Kunsthochschule, mitten in der Stadt gelegen. Die Grimmwelt hat ein mutiges Ausstellungskonzept vor 10 Jahren realisiert, die Stadt Kassel war mutig, hat gesagt, okay, wir nehmen das Thema und drehen es einfach nochmal komplett um. Wir machen es erlebnisorientiert. Wir bringen auch Spaß, Witz, Humor und Überraschung in die Ausstellung und sind gleichzeitig Bildungseinrichtung, Wissensvermittlung. Man kann da eine Menge lernen. Wir zeigen nicht nur die Märchen, sondern auch tauchen tief in die Biografie ein der Grimms. Wir zeigen ihre Arbeitsweise, wir zeigen ihr das deutsche Wörterbuch, wir zeigen die Handexemplare der Kinder- und Hausmärchen. Also wir zeigen wichtiges Kulturgut. Wir zeigen, dass die Grimms eben nicht nur Märchensammler waren, für die sie weltweit bekannt und berühmt sind, sondern auch wichtige Begründer der deutschen Sprachwissenschaften. Und wir versuchen das Ganze so zu zeigen, dass es auch noch Familien, Kindern, Jugendlichen Spaß macht. Wir haben eine herausragende Gastronomie im Gebäude, da kann man gerne essen gehen. Wir machen zahlreiche Veranstaltungen und wir wollen das Thema Grimm damit nochmal ganz neu beleben. Und das ist wirklich gelungen und das ist ein herausragendes Konzept und da kann man der Stadt Kassel nur gratulieren, aber auch dem Haus, meinem Team, unseren Besucherinnen, fast 1 Million in 10 Jahren. Corona hat eine heftige Delle hinterlassen, sonst wären wir da schon längst. Und man muss sagen, die Kasslerinnen und Kassler, die lieben das Haus, die kommen da gerne hin, die sind gespannt, was da gezeigt wird und die haben diesen Ort in diesen 10 Jahren sich erobert und angenommen und das ist wirklich eins der beliebtesten und bestbesuchtesten Ausstellungshäuser dieser Stadt geworden.
Welches mutige Ausstellungskonzept meinen Sie jetzt genau?
Na, damit meine ich, dass man von einer Ausstellung im Brüder Grimm Museum im damaligen, die sehr vitrinenbasiert war, die sehr stark um die Biografie, aber auch die Frage der Publikationen gekümmert hat, dass man versucht hat, dieses Großwerk der Grimms, das Wörterbuch zum Beispiel, ich versuche es mal haptisch am deutschen Wörterbuch zu machen. Also deutsches Wörterbuch hat über 100 Jahre gedauert, bis es dann fertig war. Die Grimms haben 10 Jahre gebraucht, um bis zum Buchstaben F zu kommen. Also haben es nie fertigstellen können, haben mit 80 Mitarbeitenden an diesem Großprojekt gearbeitet, haben sich völlig übernommen. Das Wörterbuch war im Grunde viel zu detailliert gedacht, ne? Also über 320.000 Begriffe. Schimpfwörter sind drin, alles Mögliche ist drin. Also man untersucht sozusagen die deutsche Sprache nach ihren Wurzeln bei Goethe, Schiller und vielen anderen Veröffentlichungen und so weiter. Und dieses Großwerk, das muss man ja irgendwie erfahrbar machen. Also wie kann man sich das vorstellen? Und da gibt es die großartige künstlerische Arbeit von Ecke Bonk, Dokumentarkünstler von der Dokumenta 11. Ecke Bonk, diese Arbeit wurde angekauft damals von der Stadt Kassel nach einigem Hin und Her, hat ein paar Jahre gedauert. Die zeigen wir permanent. Das ist eine dreiteilige Konzeptkunstarbeit. Die zeigt beispielsweise in einem Raum alle Begriffe fortlaufend, aber durch einen Zufallsgenerator sozusagen durcheinander gewürfelt. Also das würde 24 Jahre dauern, wenn Sie sich das alles anschauen würden, weil das läuft da sehr langsam durch. Man kann es wirklich lesen, ne? Also das Wörterbuch sozusagen als begehbare Installation. Und dann haben wir eine tolle künstlerische Arbeit, die Entstehung und diese über 100 Jahre Entstehungsgeschichte des deutschen Wörterbuches zeigt. Mit all ihren Absurditäten. Von Alexei Czerny, einem Künstler, der hier in Kassel sein Kunststudium begonnen und nie zu Ende gebracht hat, später in Babelsberg Film studiert hat. Und der Alexei Czerny hat da 14 Dioramen erstellt, die in der Ausstellung zu sehen sind. Und da kann man wirklich eintauchen in die Szenen dieser Geschichte, dieses Wörterbuches, also die Unterschrift unter den Vertrag, aber auch die Weiterführung der Forschung am Wörterbuch während der deutsch-deutschen Teilung. Also da saß ja eine Wissenschaftlergruppe in Berlin und eine in Frankfurt und die haben gemeinsam an diesem Wörterbuch gearbeitet. Also wirklich hochinteressant, ja. Und der Ansatz ist einfach einer, der mit künstlerischen Arbeiten, mit erlebnisorientierten Installationen, aber auch mit sehr viel Fachwissen diese Figuren, diese wichtigen Figuren der Kassler und der deutschen Geschichte, die Grimms eben ganz neu untersucht und vorstellt.
Okay. Das klingt sehr sinnvoll. Haben Sie auch interaktive Anteile in den Ausstellungen?
Ja, und das ist auch ganz wichtig, denn heute können Sie keine Frontalausstellungen mehr machen, genauso wie Sie in der Schule keinen Frontalunterricht mehr machen können. Geht einfach nicht mehr. Die Zeit ist rum, Gott sei Dank. Es muss etwas mitgetan werden können. In Ausstellungen. In der Grimmwelt ist das beispielsweise der Schimpfworttrichter. Da können Sie über 167 Schimpfwörter aus dem deutschen Wörterbuch hören. Da wird dann eben auch erfahrbar gemacht. Also Sie rufen eins rein, Sie kriegen eins aus dem Wörterbuch zurück. meistens auch Wörter, Schimpfwörter, die heute nicht mehr so im Gebrauch sind, wie Sau, Hund oder andere. Also die sind so etwas antiquiert, kommen aber eben auch aus anderen Zeiten. Ganz neu haben wir in diesem Jahr einen Medientisch etabliert zu den Handexemplaren der Kinder- und Hausmärchen. Da können Sie in eines der Handexemplare an diesem Medientisch hineinblättern und einzelne Märchen untersuchen, Märchenstoffe und das, was Jakob und Wilhelm Grimm dazu kommentiert haben. Es gibt aber auch beispielsweise in der Märchenabteilung der Dauerausstellung gibt es den Spiegel aus dem Märchen Schneewittchen, also Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land, kann man dort fragen und man bekommt erstaunliche Antworten. Es gibt den Tisch mit den 7 Zwergen, da kann man sich dran setzen. Und wir arbeiten gerade auch an einem völlig neuen Bereich in dem Märchenbereich der Dauerausstellung, der im Oktober voraussichtlich eröffnet wird. Also wir entwickeln diese Dauerausstellung auch immer weiter, aber es gibt sehr viele interaktive Stationen tatsächlich.
Ja, interaktive Stationen sind sehr wichtig. Jetzt haben Sie eben auch schon mal den Medientisch erwähnt. Ich denke, die Digitalisierung spielt generell eine große Rolle bei Ausstellungen mittlerweile, weil sie neue Möglichkeiten bietet. Wie ist das in der Grimmwelt?
Ja, man kommt ohne digitale Medien dann doch nicht mehr aus. Ich tue mich auch immer wieder etwas schwer damit, denn man muss dazu sagen, unser größter Ausstellungserfolg seit der Eröffnung der Grimmwelt, also in den letzten 10 Jahren, war die Ausstellung Imaginarium. Und da war alles aus Holz, alles war handgemacht und man konnte das meiste anfassen. Und man konnte zum Beispiel mit Marionetten Puppentheater spielen und die waren handgeschnitzt. Das war also auch ein Experiment. Und wir waren selber etwas überrascht, muss ich sagen, dass diese Ausstellung der Publikumsliebling ist in der Geschichte des Hauses. Also eine Ausstellung, in der gar nichts Digitales vorhanden ist. Also so viel zum Thema Digitalismus in Ausstellungen. Aber klar, auch wir bedienen uns und nutzen diese Mittel sehr gerne. Und einen Medientisch, in dem man zum Beispiel in einem Buch blättern kann, was ansonsten, weil es sehr, sehr viel wert ist, in einer Hochsicherheitsvitrine liegt, weil es eben Weltdokumentenerbe-Status hat, das sozusagen in gewisser Weise verfügbar zu machen, und sei es nur als Illusion, ne? Man blättert ja nicht im echten Buch, das ist schon ein tolles Tool. Und diese Tools, die benutzen wir sehr gerne.
Ja, Herr Sauerwald, vielleicht noch jetzt mal, also vom Inneren weg nochmal zur äußeren Hülle. Sie haben ja gesagt, die Grimmwelt ist ein Haus für die Stadtgesellschaft. Und wie vernetzt sich die Grimmwelt mit der Stadtgesellschaft? Vielleicht können Sie da nochmal auch den Bogen schlagen. Und wir können ja sozusagen auch sagen, dass die Grimmwelt Teil einer fußläufig erreichbaren, liegt ja wie an so einer Perlenkette, ne? Also wenn man jetzt in der Innenstadt ist, an einer Perlenkette von sehr, sehr spannenden und interessanten Kulturorten. Und wie kommuniziert diese Grimmwelt mit all dem?
Ja, die Grimmwelt liegt ja im Grunde auf dem Weinberg, auf dem, was man heute, also ich nenne das jetzt mal Museumshügel irgendwie, ne? Also da kommt jetzt auch noch gleich bald ein ganz neues Museum dazu, das Tapetenmuseum. Die Torwache, eine der ehemaligen Wohnhäuser der Grimms, wird ja auch als kleiner Ausstellungsort entwickelt von Hessen Kassel Heritage. Dann haben wir natürlich das Museum für Sepulkralkultur, also ein echtes Spezialmuseum über die Kultur des Todes oder des Sterbens. Die Grimmwelt, das Hessische Landesmuseum und so weiter und so fort. Also man hatte eine unheimliche Konzentration, hat man in Kassel ja eh, von Ausstellungshäusern in der Innenstadt. Das ist erstmal großartig. Wir sind natürlich mit den Ausstellungshäusern vernetzt. Man spricht natürlich mit seinen KollegInnen und Kollegen. Wir sind aber natürlich auch mit zahlreichen anderen, sagen wir mal, Kulturakteuren immer bestens vernetzt. Also Lesungen machen wir beispielsweise in der Grimmwelt oft mit der Stadtbibliothek zusammen. Einfach auch, weil wir als städtisches Haus zwar in einer relativ freien Form als gemeinnützige GmbH jetzt nicht Teil des Kulturamtes sind, aber weil wir uns natürlich auch gerne mit denen verbünden, die zu ähnlichen Themen arbeiten wie wir, ne? Und Büchertische machen wir mit der Buchhandlung Brencher, die ja auch sehr engagiert sind in der Vermittlung also über das Verkaufen von Büchern hinaus und die auch also ein tolles Programm an Lesungen und Veranstaltungen machen. Wir arbeiten mit Schulen zusammen. Wir arbeiten mit dem Lighthouse e.V. immer wieder zusammen. Das ist so ein Verein, der sich mit Jugendlichen beschäftigt. Wir haben gerade, die machen die Führung für Menschen mit Demenzerkrankungen, mit der AWO und ihrer Stiftung Lichtblicke zusammen. Die Liste ließe sich lange fortsetzen, ja. Also, und das ist auch ganz wichtig, weil wir sind Teil dieser Stadtgesellschaft und wir wollen auch dieser Stadtgesellschaft was zurückgeben. Wir waren Mitinitiator beispielsweise der Initiative gemeinsam mit dem Schlachthof und dem DGB, haben wir die Platz nehmen für Demokratie-Initiative mitentwickelt, als ein Beispiel, weil aus Sorge um fehlende demokratische Prozesse und dass wir nicht mehr miteinander sprechen, ne? Und dass die rechtsfaschistischen Parteien wie die AfD leider immer stärker an Zulauf gewinnen. Also ich würde sagen, wir sind gut verankert in dieser Stadtgesellschaft und das wollen wir auch so.
Ein Stichwort, was mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen ist, als Sie gesprochen haben, die Kulturkonzeption 2030. Ja, die ist ja maßgeblich angeschoben worden von Susanne Völker in ihrer Funktion als Kulturdezernentin der Stadt Kassel, die erste Leiterin des Hauses gewesen ist und hat sich die Grimwelt in diese Prozesse Kulturkonzeption Kassel 2030 auch eingebunden, weil die ja eine sehr breite Perspektive auf das Kulturleben der Stadt Kassel wirft.
Über diese Zeit kann ich nicht berichten, da war ich noch nicht in der Stadt.
Okay, dann es ist davon auszugehen und Sie sind natürlich mit der Grimwelt immer, auch bei der Museumsnacht dabei, klar, dann ist die Grimwelt, fühlt sich das an, dass man geadelt wird, wenn die Documenta kommt und anfragt, wie verhält sich das?
Naja, die Documenta, die braucht ja immer verschiedene Spielorte in der Stadt und jede Documenta hat ihre eigenen Zugänge zu den Spielorten und wir sind gespannt, ob die Documenta auch sich in diesem Jahr oder Anfang des nächsten Jahres wieder entscheidet, in der Grimwelt als einer der Orte stattzufinden. Da sind wir aber auch nur ein Spielort von vielen, denn die Documenta als große, raumgreifende Ausstellung braucht natürlich viele Spielorte und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn die Documenta in die Grimwelt kommt, aber das ist am Ende Entscheidung der Institution Documenta. Also es adelt einen natürlich, wenn man Standort eines so großartigen Projektes sein kann und wird. Ich weiß es aber noch nicht, ob wir 27 dabei sind, denn die Documenta hat diese Prozesse noch nicht abgeschlossen. Also.
Ja, vielen Dank erstmal. Das ist natürlich ganz klar, ne? Die kuratorische Freiheit steht sozusagen über allem und die Konzeption, die jede Ausstellung hat, passt manchmal für bestimmte Orte und passt manchmal halt auch nicht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das hat man ja auch bei der letzten Documenta so gesehen. Wir gönnen unseren Hörerinnen und Hörern nochmal eine kleine musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor des Freien Radios. In unserer Sendung vom 9. November 2025 steht die Grimwelt im Fokus und ich gebe wieder ab an Mia Limböhme mit der nächsten Frage zu diesem Ausstellungshaus für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel, wie Herr Sauerwald gesagt hat, aber natürlich auch für alle anderen im Landkreis, darüber hinaus, die gerne zu uns nach Kassel kommen. Frau Böhme.
Ja, wir gehen jetzt gedanklich wieder innen ins Haus rein, denn die Dauerausstellung ist jetzt 10 Jahre alt. Eine lange Zeit für eine Ausstellung in einer Welt im medialen Wandel. Was planen Sie für die Dauerausstellung?
Ja, die Dauerausstellung hat durchaus noch ihre Stärken und ihre inhaltlichen Schwerpunkte, die man sehr gut vertreten kann. Also die Dauerausstellung ist jetzt zwar 10 Jahre alt und also im Fachkreisen, also heißt der Deutsche Museumsbund, sagt, Dauerausstellungen sollten nach 10 bis 15 Jahren erneuert werden. Das ist schon auch, ja, das sehen wir im Grunde auch so. Also nichts gegen die aktuelle Dauerausstellung, die ist auch sehr beliebt. Die Leute finden es toll, dass man sich dort diesen Schwerpunkten Märchen, Arbeitsweise, Forschung und Biografie der Grimms auf verschiedenste Weise nähern kann. Aber wir wollen sie perspektivisch schon weiterentwickeln. Das tun wir auch schon. Ich hatte vorhin ja schon kurz angerissen, wir haben einen neuen Medientisch, in dem man in einem der Handexemplare der Kinder- und Hausmärchen unter UNESCO-Weltdokumentenerbestatus stehend blättern kann. Der hat sich ja in diesem Jahr auch zum 20. Mal gejährt. Also wir feiern ja dieses Jahr zweimal Jubiläum oder haben zweimal Jubiläum gefeiert. Gerade arbeiten wir an einer umfassenden Installation in einem Raum. Da mussten wir eben ran im Märchenbereich der Dauerausstellung. Den nennen wir bald Immergrün. Das wird der neue Titel sein. Und da wird man, das ist eine Installation, die dann auch sehr multimedial für Kinder und Jugendliche und Familien eher geeignet sein wird. Dort wird man mit Stempeln eigene Märchenfiguren zusammenstellen können, die sehr, sagen wir mal, fluktuierend und frei sind. Also die haben dann kein Geschlecht und die sind frei von diesen Geschlechterrollen. Also die sind auch etwas gegen den Strich gebürstet. Also man kann da wirklich wilde Sachen kreieren mit diesen Stempeln und die kann man dann in so einen digitalen Märchenwald entlassen. Und da reagieren die dann auch aufeinander und auf einen selber, also wenn man die dann mit dem eigenen Körper bewegt. Also das ist eher so ein spielerischer Zugang zum Thema der Märchen und der Märchenfiguren. Die eröffnen wir in diesem Jahr noch im Herbst, nach den Herbstferien. Und dank einer großzügigen Förderung der Stadt Kassel und der Aventis-Stiftung aus Frankfurt. Das Ganze funktioniert immer nur mit Förderern. Das ist ganz wichtig, das muss man einfach dazu sagen. Und dann arbeiten wir gerade an einem Projekt, das heißt Leserei. Die Grimwelt ist ja nun ein Haus, da geht's, also die Grimms haben eigentlich Zeit ihres Lebens von morgens bis abends ihre Nasen in Bücher versenkt. Also das waren echte Bücherwürmer, die haben auch als Bibliothekare gearbeitet. Die haben eigentlich immer nur mit dem Buch gelebt und gearbeitet. Das war ihr wichtigstes Medium. Und deswegen wollen wir das Buch als Medium im Haus stärken. Und dieser neue Teilbereich Leserei, der wird auch im Herbst, eher Anfang November eröffnen. Und da wird es erstmalig die Gelegenheit geben, auch zu lesen im Haus und ein breites Angebot an Büchern vorzufinden in einem Teilbereich der Dauerausstellung, den man aber kostenlos nutzen kann. Also man muss nicht in die Ausstellung gehen. Da kann jeder reinkommen, der möchte. Und ein Teil der Auswahl der Bücher, die wir dort vorstellen werden, die wählen wir mit Kassler Schülerinnen und Schülern, mit Grundschülern aus. Also weil uns interessiert, was lesen die denn gerne? Was würden die denn empfehlen? Und was für Zugänge zu Buch und Literatur haben denn Menschen, wenn sie beginnen, sich mit dem Thema Buch und Literatur oder Lesen auseinanderzusetzen? Und da bin ich sehr froh auch darüber, dass wir da auch tolle Förderung bekommen haben von verschiedenen Stiftungen, um das zu umsetzen zu können. Und das wird, glaube ich, großartig, weil das ein ganz toller neuer Bereich wird. Also alle diese Bereiche der Dauerausstellung, die erneuern wir gerade. Und das Fernziel, und das muss man aber auch ganz deutlich formulieren, und deswegen bin ich auch sehr froh, dass unser Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels auf der Jubiläumsveranstaltung der Grimmwelt am 4. September das auch stark betont hat. Unser Fernziel ist aber tatsächlich eine neue Dauerausstellung in der Grimmwelt. Und Herr Gremmels hat uns versichert auf der Jubiläumsveranstaltung, dass es dafür auch Unterstützung des Landes Hessen geben wird. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und die Stadt ist sicher auch mit im Boot. Und diese neue Dauerausstellung ist sicher eine unserer Hauptaufgaben in den nächsten Jahren, die Förderung dafür zu finden, sie inhaltlich vorzubereiten und sie dann auch umzusetzen. Das ist wirklich eine große und auch großartige Aufgabe, der wir uns jetzt gerne widmen möchten als nächstes.
Genau, jetzt haben Sie gerade von der Umsetzung dieser Projekte gesprochen, was natürlich auch viel Arbeit bedarf und sicherlich ein Team. Wie viele Menschen sind dafür jetzt verantwortlich?
In der Grimmwelt arbeiten 10 Personen in unterschiedlicher Konstellation. Es gibt einen starken inhaltlichen Bereich. Also eine Person arbeitet auch eben an dieser neuen Dauerausstellung. Das ist meine Kollegin Ute Lilly Monberg, die auch schon hier mit mir zu einem anderen Thema schon mal hier im Studio saß. Claudia Roskopf arbeitet bei uns an den Ausstellungen. Julia Ronge ist für die Vermittlung zuständig. Björn Wolf produziert das Ganze. Christine Großbernd ist für die Verwaltung und den Job und Veranstaltungen zuständig. Lina Schmidt hat die Finanzen im Griff. Rolf Thonhäuser macht die Ausstellungstechnik und ist der Hausmeister der Grimmwelt. Steffi Büscher, die Buchhaltung. Katja Blum ist für die Presse und das Marketing zuständig. Und wir haben auch eine Volontärin, Johanna Rüskamp, die eben jetzt auch 2 Jahre bei uns gelernt hat und jetzt bald leider zu anderen Ufern, neuen Ufern aufbricht. Also wir haben auch gerade eine Volontärsstelle ausgeschrieben. Also das Team der Grimmwelt ist sehr gut aufgestellt und ist dabei, eben diese Ausstellung und unsere weiteren Projekte immer weiter voranzutreiben.
Ja, das klingt nach einem starken Team. Jetzt hatten Sie vorhin erwähnt, dass die Grimmwelt ein Ausstellungshaus ist und quasi von der Stadt Kassel ist. Inwiefern stehen Sie dann zur Beziehung zur Stadt Kassel?
Die Stadt Kassel ist unser Hauptgesellschafter. Wir sind ja eine gemeinnützige GmbH, das heißt, wir haben einen gemeinnützigen wirtschaftlichen Hintergrund sozusagen. Wir sind nicht gegründet worden, um Gewinne zu erwirtschaften, sondern im Grunde das, was wir erwirtschaften, ist ein Ausstellungshaus für die Kasseler Stadtbevölkerung und darüber hinaus und Bildungsarbeit. Und das ist unser Auftrag. Das ist kein wirtschaftlicher, aber wir müssen natürlich wirtschaftlich mit den von der Stadt zur Verfügung gestellten und von Förderern zur Verfügung gestellten Mitteln umgehen. Und das tun wir natürlich und da sind wir auch sehr genau. Und insofern sind wir ähnlich aufgestellt wie die Documenta GmbH. Also das ist im Grunde eine gleiche Gesellschaftsform, so wie die Grimmwelt.
Okay, vielen, vielen Dank auch nochmal für diese Information, die natürlich, die ist ja für uns als Besucherinnen und Besucher gar nicht so zentral, aber jede Institution muss natürlich auch irgendwie verfasst sein, damit sie ihre Arbeit machen kann. Ich würde gerne, wir bewegen uns ziemlich auf die Zielgerade unserer Sendung zu und haben vielleicht jetzt noch so 3-4 Minuten, wo wir uns nochmal dem Thema Weltdokumentenerbe widmen können. Und was ja, Sie haben es mehrfach angesprochen, jetzt 20 Jahre, 2 Jubiläen, also ein Doppeljubiläum. Können Sie vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal die Bedeutung auch dieses Weltdokumentenerbes für unsere Stadt erläutern und vielleicht auch noch in Kürze, was da jetzt noch geplant ist oder vielleicht auch einen Rückblick darauf, was Sie in diesem Jahr schon gemacht haben, um auch diese Veranstaltung entsprechend zu würdigen?
Ja, das ist ein wirklich spezielles Thema, das Weltdokumentenerbe. Was ist das denn überhaupt? Also wir haben das Welterbe, wir haben das Weltnaturerbe, wir haben das immaterielle Welterbe. Also es gibt ja Welterbe noch und nöcher. Hier in Kassel, da manifestieren sich 3 Welterbearten. Den Bergpark kennen alle. Dann die Handexemplare der Kinder- und Hausmärchen, also das Weltdokumentenerbe, kennen einige. Und das immaterielle Welterbe, das ist das Märchenerzählen. Das findet hier natürlich auch statt. Also es ist hier nicht erfunden worden, aber hat hier sicher auch ein wichtiges Standbein gehabt. Also Dorothea Fiemann zum Beispiel hat es ja bei den Grimms zu Hause über 200 Jahren praktiziert. Also das Weltdokumentenerbe, das sind die Handexemplare. Was ist denn um Gottes Willen ein Handexemplar? Das ist im Grunde ein Arbeitsbuch. Als es noch keine Computer gab, musste man ja auch irgendwo seine Notizen machen. Ich meine, heute arbeiten Sprachwissenschaftler und Linguisten und also hier unser im Beirat sich befindender Professor Dr. Holger Erhardt, der bekannte Grimm-Forscher hier in Kassel, der arbeitet sicher heute oder arbeitet, er hat es mir versichert, im Grunde auch noch so. Also man arbeitet mit Büchern und damit das, was man dort herausfindet und entdeckt, nicht verloren geht, macht man sich natürlich eine Notiz. Die Grimms haben sich diese Handexemplare schon bei der ersten, also bei der Folgeauflage der ersten Ausgabe der der Kinder- und Hausmärchen vertraglich zusichern lassen vom Verleger. Sie bekamen dann mehrere Sonderbände gedruckt mit einem breiteren Rand, der frei war. Und auf diesem breiteren Rand konnten sie dann ihre Notizen machen. Warum Notizen? Weil sie immer weitergearbeitet haben an diesen Werken. Das heißt, sie haben im Grunde schon direkt nach Veröffentlichung der ersten Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen 1812 sofort begonnen zu überlegen, was machen wir anders in der nächsten Ausgabe, und haben das notiert. Und weil diese 5 Bände der Kinder- und der Handexemplare der Kinder- und Hausmärchen heute hier in Kassel noch verfügbar sind, kann man halt nachvollziehen, wie sich die Märchen in diesen einzelnen Ausgaben verändert haben, was unheimlich spannend ist, also nicht nur für Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler. Und weil das eben herausragend und von großer Bedeutung für das menschliche Welterbe ist, haben sie vor 20 Jahren nach einem Antrag aus Kassel den Weltdokumentenerbestatus bekommen. Und das haben wir in diesem Jahr gefeiert durch einen Festakt. Da waren natürlich auch alle, die damit zu tun haben, heute eingeladen. Also Herr Professor Dr. Erhard war da, auch jemand von der UNESCO war da. Also da haben wir, das haben wir gebührend gefeiert. Und durch den schon erwähnten Medientisch machen wir jetzt auch für die Besucherinnen diese Handexemplare verfügbarer. Und ein weiteres Projekt kann man erwähnen. Wir haben uns mit der Uni Paderborn auch der Vermittlung dieser Handexemplare genähert. Das war auch eine Veranstaltung, ein Studierendenworkshop, der im Rahmen des Jubiläums im Vorfeld stattfand. Also das sind jetzt nur einige Beispiele zu den Handexemplaren.
Okay, Sie, Herr Sauerwald, Sie haben es angedeutet, das Thema wäre hinreichend, böte hinreichend Stoff für eine eigene Radiosendung oder vielleicht möglicherweise auch für mehrere mit den dazugehörigen Expertinnen und Experten. Wir bewegen uns absolut jetzt auf die Zielgerade zu. Vielleicht noch ganz kurz in so einem kleinen, kurzen Blitzlicht. Was wünschen Sie sich für diese Grimm-Welt?
Ja, wir haben das ja zur Fragestellung eines Kunstprojektes gemacht mit dem Künstler JR, Inside Out. Jeder, der Lust hatte, konnte sich rund um das Jubiläum fotografieren lassen. Die Plakate haben wir dann in der Grimmwelt und auf der Fassade aufgeklebt. Und das Projekt hieß Grimmwelt Utopia. Und die TeilnehmerInnen konnten auch eben aufsprechen, was sie sich für das Haus der Zukunft wünschen. Und da ist viel zusammengekommen. Mir gefällt eigentlich am besten, dass es weiterhin ein Ort sein soll für die Bevölkerung und für die Besucherinnen und Besucher. Und wir wollen, und das wünsche ich mir für das Haus, dass das hoffentlich immer so sein wird, wir wollen diese bei allen Themen, die wir uns angucken, auch immer mitdenken und auch mit in den Mittelpunkt stellen.
Ja, wunderbar. Herr Sauerwald, Jan Sauerwald, Leiter der Grimmwelt, war heute bei uns zu Gast im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie so engagiert uns erläutert haben und unseren Hörerinnen natürlich auch, wie Sie in der Grimmwelt arbeiten, was Sie für Pläne haben. Und Frau Mia Lynn Böhme und Klaus Scharke verabschieden sich als Moderatorenteam des Stadtlabors und wir wünschen Ihnen viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten.
Vielen Dank. Und vielen Dank für die Einladung.